München-Olympiaberg. Der Blick über die Münchner Landschaft. Das Olympiastadion. Dieses geniale gläserne Zeltdach aus Acrylplatten. Das ist für mich meine Heimatstadt München. Viel mehr als die Frauenkirche oder die Mariensäule. Jeder hat da so seine Bilder und Vorstellungen und Erinnerungen. An das Theatron zum Beispiel. Das kleine Amphitheater dort unten direkt am Kunstsee mit seinen Open-Air-Konzerten. Der Olympiaberg, der ehemalige Schuttberg, das Massengrab. All derjenigen, die im Bombenschutt und Kriegsdreck nicht mehr gefunden wurden. Dann für Olympia aufgegrünt. Slogan, die Spiele mit menschlichem Maß. Offen für die Völker der Welt. Dann tote Blut und Terror. Die IOC-Entscheidung, the place must go on. Das Attentat gegen die israelische Mannschaft gehört auch dazu, aber eben verblassend. Erinnerung schönt gerne und je weiter zurück, umso mehr. Für viele werden deshalb Kindheitserinnerungen zur Heimat, paradiesische Gedanken an Geborgenheit. Für mich wäre das zum Beispiel der Sandkasten, in dem ich versucht habe, dieses schöne Olympiadach nachzubauen. Ging, glaube ich, nie wirklich, aber ich habe es oft versucht. Auf jeden Fall spitze ich immer noch die Ohren, wenn jemand etwas über Olympia erzählt, sozusagen Heimatgeschichten.
Braucht's Heimat? Über Identitätspolitik und einen möglichen Kulturkampf. Sendung von Ralf Hohmann.
Und ich fange mal da an, wo für viele Menschen hierzulande Heimat beginnt, nämlich mit dem Sound des Bayerischen Rundfunks.
Mit seinem Scratch-Orchestra, Schüler und Studenten, die jeglichen musikalischen Habitus herkömmlicher Art negieren. Als Manifestation solcher Haltung sangen die jungen Briten zu Beginn ihrer Veranstaltung den Gefangenenchor aus Verdis Oper Nabucco, begleitet von Banjo und Gitarre.
Das Scratch Orchestra war ein englisches Amateurorchester, geleitet von Cornelius Cardew. Und die waren 1972 auf die Olympiade eingeladen worden, dort England quasi zu vertreten auf der Spielstraße.
Volker Zander, Komponist, Autor und Musiker.
Die Spielstraße war ein Beiprogramm der Olympischen Spiele, wo eben Volkstanzgruppen und verschiedene andere Leute waren eingeladen, die dort eben über den Zeitraum der Olympischen Spiele jeden Tag live spielten. Und die wurden dann zu einem Konzert eingeladen im Bayerischen Rundfunk. Bei dem Konzert waren da Morton Feldman, John Cage, David Tudor, noch verschiedene andere Leute, die mir gerade nicht einfallen. Und die haben eben zum Auftakt von ihrem Stück, was sie eigentlich spielen wollten, zuerst einmal aus Nabucco den Chor der Gefangenen gesungen.
Kapitel 1: Heimat ist da, wo die Kindheit ist.
Das Scratch Orchestra hat von Christian Wolff eine berühmte Komposition interpretiert, Burdocks, auf Deutsch Kletten. Man könnte vielleicht sagen, eine Kollektivimprovisation von 20 bis 30 Akteuren auf der Bühne. Und es kam während der Aufführung zu einem Eklat. Also eine der Sängerinnen interpretierte anstatt, ich glaube, in der Notation stand, eine Sängerin singt klassische Stücke, Opernstücke. Stattdessen sang sie eben walisische Volksstücke, glaube ich. Und das hat John Cage und David Tudor und auch Morton Feldman auf die Palme gebracht und die, ich glaube, auch entweder das Stück unterbrochen haben beziehungsweise nach dem Stück lauthals quasi angemerkt haben, dass das Scratch Orchestra, Cage und Konsorten haben ihn vorgeworfen, sie hätten das Stück falsch interpretiert. Die Gruppe hat daraufhin in einer anschließenden Sitzung diese Kritik aufgenommen und diskutiert, um dann nachher John Cage und den anderen quasi mitzuteilen, dass sie im Kollektiv beschlossen haben, dass die Interpretation, die sie an dem Tag in München gegeben haben, sozusagen richtig war.
Was ich ja auch interessant finde, ist, wenn dann tatsächlich sozusagen eine klassische Oper gegen ein walisisches Volksstück ausgetauscht worden ist. Weil da geht es ja doch ein bisschen so um das Verhältnis, was ist Heimat? wo bin ich zu Hause, was ist Hochkultur, was ist Volkskultur. Oder vielleicht ist ja das walisische Volksstück doch auch wieder Hochkultur.
Genauso war es. Also jemand singt quasi aus dem Gedächtnis eben ein klassisches Stück und dann geht auch ein Volksstück. So haben sie sich das interpretiert. Scratch Orchestra ist zu der Zeit eben sehr provokativ aufgetreten und hat quasi ja die neue Heimat der neuen Musik quasi mit verletzt.
Mich interessiert vor allem, wer darf interpretieren, auslegen und wenn ja, wozu? Wer entscheidet über das Authentische? Wer sind die Oberkonservatoren an den Konservatorien? Wer darf sich etwas von einer behaupteten Tradition und Überlieferung aneignen? Und wer nicht? Und wer wird womöglich dazu gezwungen? Statt nach Hochkultur und Volkskultur aufzulösen, könnte ich es auch nach rechts und links auflösen, in das klassische politische Koordinatensystem. Dann würde John Cage nach rechts sortiert, weil vorherrschender Hohepriester. Und der Gründer des Scratch Orchestras und ehemalige Stockhausen-Assistent Cornelius Cardew würde zum linken Kämpfer und Komponisten von Arbeiterliedern, was er ja auch war.
Die Wittelsbacher sind 1806 mit der Königswürde von Napoleon ausgestattet worden und hatten danach das Problem, dass sie so widerspenstige Untertanen hatten, die Schwaben und die Franken, und die sollte man jetzt irgendwie mit Altbayern vereinen. Und tatsächlich ging es darum, Symbole zu finden, die all diese Untertanen auch verstehen. Und da haben sie sich relativ früh auch Tracht als so ein gemeinsames nationales Symbol ausgesucht. Ob jetzt diese Kleider historisch so bestanden haben oder nicht, das spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Aber es ging darum, so ein gemeinsames bayerisches Gefühl zu etablieren, damit sich alle dort auch heimisch fühlen.
Simone Egger, die Kulturwissenschaftlerin, hat ein schönes Buch geschrieben. Heimat, wie wir unseren Sehnsuchtsort immer wieder neu erfinden.
Kapitel 2. Heimat ist eine Big Party.
1810 gab es das erste Oktoberfest anlässlich einer Hochzeit, und tatsächlich hat man schon in den nächsten Jahren überlegt, dass die Sache mit dem Oktoberfest gar nicht so schlecht wäre, auch als Nationalfeier, wo so auch die Leute aus der Umgebung in die Stadt fahren und wo alle gemeinsam kommen können und sich gemeinsam als Untertanen fühlen können. Das war so die ursprüngliche Idee.
Die ich ja bis heute sehr attraktiv finde. Ja. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass es so zum Fasching wird. Ich bin ja ein Münchner, ein geborener Münchner. Ich habe es eigentlich weder in meiner Jugend noch in meiner Kindheit noch irgendwie jemals als notwendig empfunden, mich zu verkleiden, wenn ich aufs Oktoberfest gehe. Das ist aber heute der Standard. Also warum muss ich mich denn da verkleiden, wenn ich auf so ein Volksfest gehe?
Bei dem Oktoberfest ist heute eigentlich ganz schön zu sehen, wie sich auch der Heimatbegriff verwandelt hat, wenn man so will. Wer heute aufs Oktoberfest geht, das sind die allerunterschiedlichsten Münchnerinnen und Münchner. Die haben die allerunterschiedlichste Familiengeschichte und sind aus den unterschiedlichsten Gründen in der Stadt oder überhaupt in der Region Bayern. Und jetzt begegnen die sich auf so einem Fest. Und das ist ja eigentlich das Spannende an dem Ganzen. Diese ganzen unterschiedlichen Leute haben beschlossen, dass ihnen das Bayerische, was auch immer das ist, wahnsinnig gut gefällt, und sie zelebrieren das auch, und deshalb würde ich die Sache mit den Kleidern nicht so eng sehen und auch nicht zwingend als Fasching oder Kostümierung bezeichnen, sondern ich denke, die Leute haben irgendwie so einen Gefallen dran gefunden, auszuprobieren, was das sein kann, dieses Bayerische, Und ich denke, wenn man das so als ein offenes Konzept betrachtet, dann könnte eigentlich das so eine neue Vorstellung von Heimat, wo man sich auch Zugehörigkeiten zusammenstellen kann, wie sie zu dem eigenen Leben passen und eben nicht zwingend was mit einem Pass zu tun haben.
Genau, auf dem Oktoberfest ist der Pass unwichtig. Offensichtlich trägt dieses königliche Konzept des bayerischen Heimatgefühls für alle widerspenstigen Untertanen bis heute. München ist nach Stuttgart und Frankfurt die drittgrößte Migrationsstadt Deutschlands. 35% der Stadtbevölkerung haben einen migrantischen Hintergrund. Dazu kommen noch die ganzen Zugrosten. Bayern gehört zu den absoluten Zuwanderungsregionen in Europa. Es lockt so viele Menschen an, aus den anderen Bundesländern, aus der EU und weltweit, dass bisher jeder Geburtenrückgang locker ausgeglichen wird. Mit anhaltender Tendenz. Heimatintegration aller möglichen Nationalitäten vor bestem Alpenpanorama. Etwa seit 2000, um die letzte Jahrhundertwende also, beginnt der ungebrochene Trend zur Tracht in der Migrationsstadt München.
An den Dirndln und Lederhosen und diesem Trend konnte man auch ganz gut sehen, wie Einschluss- und Ausschlussmechanismen funktionieren. Ich als Kulturwissenschaftlerin sage, ist ja wahnsinnig spannend. Jeder Mensch kann es anziehen, es sind Kleidungsstücke und kann damit zeigen, ich will dabei sein oder kann das sich so individuell aneignen, wie er möchte. Gleichzeitig kamen mit dieser großen Begeisterung aber auch Diskussionen auf, wer darf das jetzt tragen und wer nicht. Da haben sich auch Münchner Boulevardmedien daran beteiligt, die dann die Frage gestellt haben, dürfen die russischen Studentinnen, gab es ein großes Schlagzeilenbild, dürfen die russischen Studentinnen jetzt diese Dirndl auf dem Oktoberfest tragen oder nicht? Und es waren wirklich mehrere Jahre, wo man gesehen hat, aha, hier wird das ausgehandelt, sind wir jetzt total weltoffen, sind wir die Weltstadt mit Herz oder sagen wir, alles, was mit Folklore zu tun hat, das sind unsere eigenen Heimatbilder, unsere Heimat. Und das sind eigentlich eher Modi des Ausschlusses.
Womit ich endlich den wissenschaftlichen Terminus technicus für Türsteher kenne, den das Oktoberfest freilich nicht hat, ist schließlich ein Volksfest. Und da meint Volk eben nicht völkisch, sondern alle. Das ist das Politische an der Big Party, dass sie offen ist, Open Access, und damit die Verhältnisse zum Tanzen bringt.
Kapitel 3 Identitätspolitik.
Zürich Hauptbahnhof, Ausgang Platzspitz. Gegenüber sehe ich schon das Gebäude des Landesmuseums, das Nationalmuseum der Schweiz. Dort will ich Klaus Schönberger treffen. Er ist Professor für empirische Kulturwissenschaften in Klagenfurt, Kärnten, Österreich. Aber gerade in Zürich und eigentlich aus Baden-Württemberg. Alles Südschiene. Das ist Absicht, denn in diesem Zündfunkgenerator braucht's Heimat, interessiert mich der Norden nicht so sehr. Schließlich ist Zürich doppelt so nah wie Berlin und im Norden neigt man dazu, Nation mit Sprache gleichzusetzen. So ein Homogenitätsanspruch kommt hier im Schweizer Nationalmuseum nicht auf. Die aktuelle Ausstellung ist strikt in den drei wichtigsten Landessprachen gehalten und dreht sich um eine globale Frage. 1917, Revolution, Russland und die Schweiz. Da bin ich schon weit drin in dem, was Identitätspolitik alles kann. Mächtige Kollektive schaffen, sei es um Privilegien aufrechtzuerhalten oder eben um Befreiung zu erreichen. Beispiel Arbeiterklasse. Sie ist zum einen eine soziologische Tatsache, was heißt, es gibt wissenschaftliche Kriterien, die sie definieren.
Bei Marx war es aber mehr. Bei Marx war es eine Gruppe, die sich ihrer selbst bewusst wird. Und diese marxische Idee der Klasse an sich und der Klasse für sich, das ist ein Produkt, das erst entstehen musste und über die Arbeiterbewegung erst entstanden wird, die hat sich aber entlang politischer, sozialer und ökonomischer Kriterien und nicht entlang kultureller Kriterien öffnet.
Diese kulturellen Kriterien sind aber oft gefährlich. Denn Kultur wird in manchen Identitätspolitiken gebraucht wie früher Rasse. Sie ist eben nicht frei wählbar oder veränderbar, sagt Klaus Schönberger, Professor für empirische Kulturwissenschaften an der Uni Klagenfurt.
Das heißt, das kritische Moment ist kulturelle Identität. Und alle anderen Identitäten sind irgendwelche Zuschreibungen, Gruppen, die gemeinsam handeln wollen, politisch handeln wollen, etwas bewegen wollen, sich wehren wollen, ja, also, oder wehren müssen. Es kommt eben darauf an, was dieses Gemeinsame ist. Ist es etwas, was sozusagen auflösbar ist, wo jeder und jede dran teilhaben kann? Oder sind es sozusagen Kriterien, die qua Geburt, qua Territorium, wie auch immer, einem zugeschrieben sind und eben unteilbar sind? Und in dem Zusammenhang eine der ersten Versuche, eine Gruppenidentität zu schaffen, ist die Arbeiterklasse bei Marx.
Von diesem Making-of der alten sozialen Bewegungen der Arbeiterschaft über die neuen sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts bis zu den gegenwärtigen Subkulturen. Ohne das strategische Bilden von Gruppenidentitäten scheint's nicht zu funktionieren, Interessen wirksam durchzusetzen oder politische Veränderungen zu erreichen. Ein durchaus durchwachsenes Vorgehen. Denn Gruppenidentitäten arbeiten immer mit Ein- und Ausschluss. Deshalb ist das A und O der Identitätspolitik, wie offen und beweglich bleiben diese Identitäten und können sie auch ausfransen.
Begründungen für einen Konflikt um Privilegien, um Zugehörigkeit, um Rechte, um Möglichkeiten und Chancen, die gibt es immer oder die hat es sozusagen permanent gegeben. Und die Frage ist sozusagen, mit welcher Form von Begrifflichkeit wird begründet, warum das eine richtig und das andere falsch ist. Und der Heimatbegriff ist eben ein Instrument, der momentan wieder herangezogen wird, um diese Ausgrenzung zu vermeiden. In den 70er Jahren war es mal anders. Da gab es eine andere Form von Heimat, wo es darum, die Heimat sich anzueignen und die kritischen Momente in dem, was Heimat ausmachte, zu begründen. Also analog zur Anti-AKW-Bewegung, wo versucht wurde, der Konflikt um Landschaft, um Natur, um Gesellschaften in einer anderen Weise zu deuten. Ja? Und das Problem ist natürlich, dass diese Begriffe immer offen sind für verschiedene Deutungen, dass sie aber nie so ist, dass es immer festgeschrieben ist, dass das das eine wie das andere bedeuten muss. Das verstehen Linke oft nicht, dass es immer einen Kampf gibt um diese Begriffe und dass der nie in dem Sinne verloren oder gewonnen ist, sondern permanent stattfindet.
Begriffe funktionieren halt nicht wie Stromschalter, ein, aus, hell, dunkel, sondern sie beinhalten Gleichzeitigkeiten, um im Wortfeld der Physik zu bleiben, Teilchen und Welle. Die Wahrheit kennt immer mehrere Zustände. Heimat ist eben nicht, sondern sie wird gemacht. Und das heißt wiederum, sie existiert nur im Plural ihrer Möglichkeiten. Freiheit aushalten. Zündfunkgenerator heute zu der Frage, braucht's Heimat? Über Identitätspolitik und einen möglichen Kulturkampf. Kurz zusammengefasst, Identitätspolitik zielt auf das Erkennen und zumindest zeitweise Herstellen von Gemeinsamkeiten, die die politische Handlungsfähigkeit einer Gruppe gewährleisten, um etwas zu bewegen. zum Beispiel als Arbeiterklasse, als Anti-Atom-Bewegung und neuerdings gegen die Kohlekraftwerke oder als Frauen- oder Männerbewegung, aber natürlich auch als Fahrradfahrende oder Autoclub-Mitglieder. Und da dämmern dann schon die Gefahren der Identitätspolitik heran. Sie liegen im sogenannten Essentialismus. Der Essentialismus macht aus der Identität eine Art naturgegebene Notwendigkeit. Zum Beispiel könnte man glauben, dass Männer in einer Männerbewegung aktiv sind, weil sie als Männer geboren sind. Sind sie aber vielleicht gar nicht. Ich sag's mal salopp. Ich persönlich bin zum Beispiel geborener Mercedes-Fahrer und deshalb nicht nur in einem Autoclub, sondern seit dem Verlassen der Gebärmutter in einer Karosserie glücklich gefangen. Und auf jeden Fall liegt mir der Ölwechsel im Blut. Der feine Unterschied: manche Identitätspolitiken sind sich bewusst, dass das von ihnen gewählte Kollektiv konstruiert ist. Andere behaupten, dass Identität nicht gewechselt werden kann. Für mich sehr praktisch. Einmal Mercedes-Fahrer, immer Mercedes-Fahrer. Never ever BMW. Und ganz in dieser Natur oder Kultur kann es liegen, einmal blöd, immer blöd. So der sogenannte identitäre Diskurs.
Der identitäre Diskurs ist ein Gefängnisdiskurs. Er will uns einsperren, sie wollen uns sozusagen unsere Unterschiedlichkeit austreiben und auch die Gemeinsamkeiten, die bestehen. Ja? Das ist das, was der identitäre Diskurs versucht, momentan zu realisieren, um bestimmte Gruppen sozusagen einzusortieren, nämlich die, die oben und die unten sind. Ja, das heißt, es geht darum, auch die Wertigkeit von sozialen Gruppen zu bestimmen. Und man könnte viele der Konflikte, die heutzutage über Kultur und kulturelle Identität geführt, auch ganz anders auflösen, ganz anders anschauen. Ja, es gibt viele Gründe, warum Dinge sich verhalten, wie sie sich verhalten. Aber das ist etwas, was eben über den identitären Diskurs verhindert wird.
Also das heißt zum Beispiel eher über ökonomische Machtverhältnisse, reich, arm oder so klassische Gegensätze, könnte man bestimmte Prozesse auch analysieren und beschreiben.
Ja, weil selbst auch die kulturellen Erzählweisen, ja, beinhalten ja unterschiedliche soziale und ökonomische Dimensionen. Ne? Ein muslimisch gläubiger Unternehmer unterscheidet sich eben mal von einem muslimischen Arbeiter. Und der Zufall ist, dass sie die gleiche Religion haben. Und das wird dann sozusagen als Erklärung herangezogen. Und die Verschleierung von anderen Macht- und sozialen Verhältnissen, das ist extrem auffällig. Also nehmen wir den Gender-Diskurs. Ja? Im Prinzip kann ich natürlich viele der Behauptungen, die aus so einem islamistischen Kontext kommen, einfach auch nicht nur als Kultur, sondern einfach als eine Geschlechtermachtfrage interpretieren. Da geht es nicht um Religion, da geht es um eine Frage, dass bestimmte Gruppen, nämlich Männer in dem Fall, ihre Macht über eine andere Gruppe, nämlich Frauen, behalten wollen und die über bestimmte kulturelle Zuschreibungen das begründen. Und wir sozusagen, die sympathisieren mit dem Anliegen derjenigen, die unterdrückte Gruppe ist, gehen in die Falle und glauben ihnen, dass es was mit ihrer Religion zu tun hat. Aber eigentlich geht es um ihre Männlichkeit und ihre männlich Dominierte. Und da finden wir dann wiederum Parallelen in unserer eigenen Gesellschaft. Das heißt, das Genderproblem wird dann aus der eigenen Gesellschaft eskamotiert in eine andere exotische Umgebung, die einem noch den Vorteil bringt, dass man das Problem hier nicht mehr behaupten muss und hier nicht mehr angehen muss, weil hier ist es ja angeblich alles schon so viel besser. Ja, und das ist der Trick bei der Geschichte.
Das eben gebrauchte Fremdwort exkamutieren bedeutet wegzaubern. Also magisch, identitär, essentialistisch zugespitzt. Seit der Debatte über die sexuellen Übergriffe auf der Kölner Domplatte zu Silvester 2015 durch überwiegend nordafrikanische oder arabische Männer ist die Kölner Emanze Alles Schwarzer jetzt doch endlich Königin von Deutschland. Vorsicht, Ironie funktioniert nicht immer im Radio.
Drei, vier! Nacht um 1:30 bin ich im Fernsehrausch. Leg mich auf mein Bett und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin. Ich denk mir, was der Cola kann, das kann ich auch. Ich würd wie Waldi hören, Tag ein, Tag aus. Ich könnt mir alles erlauben, könnt mir alles leisten. David Polder, Waldi, Waldi in die Treuhand beißen.
Kapitel 4 – Der identitäre Diskurs.
Wenn Anarchisten sich Ende des 20. Jahrhunderts als Aristokraten träumten, wie einst Rio Reiser, ursprünglich Tonsteine Scherben, dann war das vielleicht lustig, vielleicht ambivalent, konnte jedoch zumindest als überaffirmative Strategie verstanden werden und sich im Mainstream platzieren. Im 21. Jahrhundert haben die gegnerischen Kulturkämpfer sich jedoch eine Menge abgeschaut. Die mörderische Blood-and-Anna-Bande hat längst gelernt, wie Subkultur und Rechtsrock funktionieren. Nicht nur in Frankreich hat die Nouvelle Droite, die Metapolitik von Gramsci, ihren rassistischen Bedürfnissen angepasst. Also erkannt, dass Politik auch im vorpolitischen Bereich, in der Subkultur und der Alltagspraxis gemacht wird. Deswegen kleben Nazi-Kids schon lange Sticker auf Laternen. Und andere verkaufen sich als Alternative Right, als wären sie eine Graswurzelbewegung. Aktuelles Phänomen in Europa. Die sogenannten Identitären. Im Februar 2017 wurde eine ihrer Schulungsmaterialien in Bayern geleakt. Inhalt unter anderem konkret praktische Tipps zum Organisieren örtlicher Stammtische. Umgang mit Sicherheitsbehörden und Social Media, Gestalten eines Art Fahrten- und Pfadfinderlebens und dann dreht sich sehr, sehr viel um die richtige Propagandastrategie. Zum Beispiel unter der Überschrift »Mach sie identitär«.
Wir müssen die Meinungen der schweigenden Mehrheit analysieren und ausloten. Unsere Parolen müssen sich an diese Meinungen wenden, um sie direkt mit dem identitären Standpunkt zu verknüpfen. Unsere politische Kommunikation muss also knapp an der Grenze bleiben und das Overtone-Fenster erweitern, also den Rahmen des im Mainstream Sagbaren.
Die Identitären, und das muss man so eingestehen und das muss man erstmal als Befund akzeptieren, sind auf der Höhe der Zeit. Sie bewegen sich mit ihren Aktionsformen auf der Höhe der Zeit. Sie sind praktisch diejenigen, die sowohl wissen, wie man Technologien neu einsetzt, die wissen, wie man symbolische Aktionsformen einsetzt, die wissen, wie man Wirbel macht, wie man auf sich aufmerksam macht. Und sie haben verstanden, wie das Mediensystem funktioniert. Da geht es gar nicht um die Frage, wie viel das jetzt wirklich sind, sondern es geht darum, wie sind sie in der Lage, den politischen Diskurs über bestimmte Themen mitzubestimmen. Und da sind sie leider sehr erfolgreich.
Klaus Schönberger, Professor für empirische Kulturwissenschaften an der Universität Klagenfurt. Dort störte im Juni 2016 eine Gruppe Identitärer eine Vorlesung. Es folgten persönliche Angriffe auf den Rektor und später auch auf Klaus Schönberger. Unterstützt wurden die Klagenfurter Identitären von einem kleinen Rollkommando rechtsextremer Studierender aus Graz. Die steirische Landeshauptstadt und Wien sind auch die Unistädte, in denen die Identitären am stärksten sind. In Deutschland haben sie ihren Sitz in Nürnberg.
Sie wollen an der Stelle Aufmerksamkeit erregen. Sie wollen sich sozusagen als Master des Diskurses versuchen zu inszenieren. Sie wollen zeigen, dass sie die Agenda setzen. Und es geht gar nicht darum, irgendjemanden zu überzeugen, sondern es geht darum, eine bestimmte Form von Intervention und sagen, hier sind wir können das und ihr tanzt nach unserer Pfeife. Wir bestimmen, was ihr euch auseinanderzusetzen habt. Und insofern ist es ein symbolpolitischer Aktion gewesen, der es gar nicht darauf zielt jetzt in dem Sinne etwas zu verändern, sondern es geht darum, den Diskurs als den zentralen, als den hegemonialen zu implementieren. Und dazu bedienen sich bestimmte Aktionsformen.
Aktionsformen, die die Identitären von den neuen sozialen Bewegungen übernommen haben, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Dazu zählen zum Beispiel der Einsatz taktischer Medien oder von viralen Verfahren, Methoden des Culture-Jammings und der Kommunikationsguerilla. Klaus Schönberger, Vorstand des Instituts für Kulturanalyse der Uni Klagenfurt.
Das ist nicht irgendetwas, was so die Glatzen sind, ja, oder die Proleten, die saufen. So wie Nazis ja oft versucht wird, auch falsch zu beschreiben als die Underdogs und die Loser. Schon im historischen Nationalsozialismus wissen wir, dass die Universitäten ein zentraler Ort war, an dem die rechtsextremistische, nazistische Ideologie dann exekutiert und entwickelt wurde. Und das waren nicht die Arbeitslosen, ja. Die waren sozusagen dann eine bestimmte Form von Gruppen, die mit hineingenommen wurden, um eine bestimmte Gewaltförmigkeit erreichen zu können, aber auf der Ebene der Ideen, auf der Ebene der Theorie, in der Ideologie war der NS eine höchst akademische Veranstaltung und genau das finden wir hier eben wieder auch. Aber unter, immer wieder muss man betonen, dem Versuch, jede Form zur Nähe zur NSDAP zu leugnen.
Laut den im bayerischen Memmingen geleakten Strategiepapieren betrachten sich die Identitären selbst als diejenigen, die aus den Fehlern der neuen Rechten gelernt hätten. Diese sogenannte Nouvelle Droite trat Mitte des 20. Jahrhunderts in Frankreich an, um aus dem Stigma der nationalsozialistischen und faschistischen Verbrechen herauszukommen. So ersetzte sie in ihrer Theorie den Begriff der Rasse durch den der Kultur und erneuerte rechtsextreme Raumtheorien, im Deutschen eher unter dem Begriff des Kulturkreises präsent. Nicht wieder hinter diesen Leistungen der neuen Rechten zurückzufallen, dem widmen die Identitären viel Aufmerksamkeit.
Natürlich kann ich versuchen, Ihnen das nachzuweisen, dass Sie ja doch wieder nur Nationalsozialisten sind, aber dann haben wir nicht den Hebel, um Ihre Attraktivität außer Kraft zu setzen, weil in Ihrer Klientel gelingt es Ihnen, so zu tun, als wären Sie keine nationalsozialistischen Akteure. Es ist kein probates Mittel, nur beweisen zu wollen, wo die Identität in Anführungsstrichen zur nationalsozialistischen Idee gewesen ist, sondern wir müssen verstehen und akzeptieren, dass sie ein Kind der heutigen Zeit sind und dass sie nur unter heutigen Verhältnissen erklärbar sind und dass wir die Geschichte in Anführungsstrichen kaum als Begründung heranziehen können, um andere davor abzuschrecken, sondern wir müssen Gründe aus der heutigen Zeit finden. Ne? Und die Gründe in der heutigen Zeit sind die, sie wollen uns in ein Gefängnis stecken, sie wollen uns einsperren, sie wollen uns unser Leben austreiben, sie wollen unsere Lebendigkeit nehmen. Sie sind das Gegenteil von Hedonismus, von Spaß, sondern sie machen alles fix, sie machen alles homogen und ignorieren sozusagen die Verhältnisse in der Welt und die vielfältigen Verflechtungen und auch die Tatsachen, dass das etwas ist, was Lebendigkeit ausmacht, was auch eine Lebensweise ermöglicht, die uns eben mehr ermöglicht, als im tumben kulturellen Wahn zu versauern.
Der von Klaus Schönberger benutzte Begriff vom Gefängnis eignet sich sehr gut zur Beschreibung des gegenwärtigen Kulturkampfes. Damit meine ich nicht den Clash of Civilizations, typischerweise ins Deutsche fehlübersetzt als Kampf der Kulturen. In diesem Buch, erschienen Mitte der 1990er Jahre, prophezeit Samuel Huntington, dass nach Ende des Kalten Krieges nun Konflikte zwischen den Zivilisationen drohten. Als da zum Beispiel wären der Westen, der Islam, China, Indien, Russland und so weiter. Ein Ansatz, der schon immer Panne war. Sondern ich verstehe den Begriff Kulturkampf eher im historischen Kontext des 19. Jahrhunderts, also zwischen Liberalismus und katholischer Kirche, ohne beide Akteure damit heute zu meinen. Oder anderer historischer Bezug. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es lediglich Anarchistinnen und Anarchisten, die den Faschismus, im Besonderen dessen mächtigstes Gebilde, die nationalsozialistische Hitlerdiktatur, auch als kulturelles Phänomen und Problem begriffen hatten und als solches bekämpften. Randnotiz: Millionen von Toten später sind wir alle klüger. Der aktuelle Kulturkampf zwischen rechts und links, also zwischen denjenigen, die oben sind und denjenigen, die unten sind, entwickelt sich entlang der Frage von Abwehr und Zugang, zumachen oder aufmachen, verfestigen oder verflüssigen, wegnehmen oder teilen, proprietär oder open source, einschließen oder sich bewegen, nationales oder globales Denken und Handeln. Der Kulturkampf versammelt auf der Rechten zum Beispiel so unterschiedliche Akteure wie den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem vermeintlichen Erzfeind, den Islamischen Staat IS. Letzterer organisiert die Religion als Gefängnis, ersterer die Nation. So gesehen ist Trumps beabsichtigte Mauer zu Mexiko seine Betonburka. Der Kulturkampf gibt allerdings allen Grund zur Hoffnung. Gerade der Rückzug auf das Bauen echter physischer wie geistiger Gefängnisse zeigt, dass der globalen Rechten die aktive Gestaltungskompetenz abhanden gekommen ist. Angesichts permanenter Befreiung scheinen ihnen die Kräfte zu schwinden. Und mittendrin im permanenten globalen Umbruch die Heimat, Alpen glühen und Gamsbad. Ich könnte auch sagen, wir haben's gut. Denn die Pirouetten eines bayerischen Ministerpräsidenten passen wie immer ganz gut zu den tanzenden Verhältnissen.
In dem Moment, wo alles flüssig wird, wo alles sozusagen nicht mehr sicher ist, wo alles sozusagen permanente Bewegung ist und ich nicht die Ressourcen habe, diesen Prozess zu spielen, wenn ich nicht die Qualifikation habe, wenn ich nicht die ökonomischen Möglichkeiten, wenn ich nicht die sozialen Netzwerke habe, diese Form von Flüssigkeit und Bewegung zu meistern, dann ist es sehr naheliegend, sich auf solche Rückbezüge zu beziehen, anstatt eines Kampfes um besseres Jetzt, ein besseres Leben im Moment zu führen. Das ist auch eine Form von Hilflosigkeit. Sie können tatsächlich das nicht ändern. Und das Problem ist eben, dass sie diese Machtlosigkeit nicht anerkennen und als das beschreiben, was es ist, ein Ausdruck von Verhältnissen, sondern dass sie noch jemand finden wollen, auf den sie selber treten dürfen. Sie leben in einer hierarchischen Gesellschaft und versuchen, jeden Konflikt in Hierarchien aufzulösen. Und Kultur dient dazu. Identität dient dazu, eine Form von Hierarchie festzuschreiben. Dazu dienen dann diese Begriffe. Dann werden diese Begriffe zu Distinktionen, das heißt zu Unterscheidungsmerkmalen, im schlimmsten Fall zum Mordwerkzeug.
Im Hintergrund rauscht jetzt die Salzach. Bayerisch-österreichisches Grenzland, voll authentisch. Vor Ort aufgenommene Geräusche oder vielleicht auch nur aus dem Schallarchiv, möglicherweise am Computer nachgebaut. Klingt trotzdem nach Wasser, oder soll ich sagen, erdig. Auf jeden Fall war an der Salzach mal eine Art Heimatmuseum. Eher ein Kuriosenkabinett mit heimatlichen Schwemmholzstückchen aus der Salzach, die als sogenannte Fluviana durch James Joyce in die Literatur- und Kunstgeschichte eingingen.
Wie heißt das Dorf nochmal von dem Mosthans?
Das war Reitenhaslach, das ist da in der Nähe von Burghausen. Und der hatte da eben diese Gaststätte und angeschlossen eben das Salzach-Museum, das heute aber nicht mehr existiert.
Kapitel 5. Der Wurzelsepp.
Wie wird aus Volkskunst nun Heimatkunst, die also in besonderer Weise in einer Region verwurzelt sein soll? Dazu treffe ich mich mit der Kunstwissenschaftlerin Daniela Stöppel. Nicht in der Scheune des Salzach-Museums, das gibt es ja nicht mehr, sondern im Münchner Kunstraum.
Da gibt es zum Beispiel die Kunstgeografie in den 10er, 20er und vor allen Dingen dann 30er Jahren. Also es ist ein Achsensystem, einmal Y-Koordinate, einmal X-Koordinate. Das eine ist die Zeit und das andere der Raum. Und die Zeit ist quasi das, wo sich die Kunst verändert und der Raum ist das, wo es konstant bleibt. Also so eine Art Grundcharakter, den man zum Beispiel den Künsten, was er sich in einer bestimmten Region über die Jahrhunderte hinweg zuschreibt, und der quasi bodenständig ist. Also dieses Wort, das gibt es tatsächlich.
Diese mathematischen Verfahren der Kunstgeografie der 1930er Jahre ist selbstverständlich nur eine mögliche Methode, Kunstproduktion zu strukturieren. Aber sie führt zu Ergebnissen, die den heutigen rechtsextremen Vorstellungen von Kulturkreisen schon recht nahe kommen. Die Bindung von Kultur an einem bestimmten Boden.
Ja, da gibt es bestimmte Moden. Also die Wurzel oder die Verwurzelung, die ist sicherlich im 19. Jahrhundert auch als Reaktion auf die Vorstellung der Entwurzelung entstanden, dass man also große Massenbewegungen hat vom Land in die Stadt beispielsweise oder auch globale Bewegungen schon, dass man da also dann dieses Gegenbild der Verwurzelung entwirft. Das ganze Modell ist aber natürlich dann in den 60er, 70er Jahren mit postmoderner Theorie sehr stark auch angegriffen worden.
Und was heißt angegriffen worden? Oder postmoderne Theorie? Das klingt immer so ein Satz, aber ich verstehe es bis heute nicht.
Wenn man die moderne Theorie auf der einen Seite hat, dann geht es ja da doch immer auch um eine Suche nach dem Ursprung, nach dem Wahren, nach dem Eigentlichen. Und das ist etwas, was dann die postmoderne Theorie, also da viele Theorien, die man unter postmoderner Theorie fasst, dann verwerfen und stattdessen eben andere Modelle entwickeln.
Solche neuen Modelle können zum Beispiel darauf zielen, fest verschlossene geistige oder soziale Container zu öffnen und Auf- und Ausbrüche zu ermöglichen. Zum Beispiel aus der Nation, zum Beispiel aus der Familie. Oder solche Theorien stellen Modelle bereit, längst vollzogene Befreiungen zu beschreiben.
Es gibt zum Beispiel Deleuze Guattari, die in ihrem Buch »Mille Plateaux«, ich glaube 1976 ist es erschienen, diese Vorstellung von dem Rhizom entwickeln, was wirklich als Gegenmodell zur Wurzel gedacht ist. Es ist quasi auch ein Ordnungssystem, ne? Also das Baumsystem, das eben auch quasi unter der Erde diese hierarchisch geordnete Wurzel hat, die gibt es seit Diderot in all diesen Systemen, wie ich also Welt klassifiziere. Da gibt es dann eben Gegenmodelle, die also von einer Gleichheit der Elemente ausgehen und nicht versuchen, das eben auch auf der Sprachebene in Unter- und Oberbegriffe zu unterteilen. Also alles ist Oberfläche, alles liegt sozusagen auf derselben Ebene. Kaum jemand wird heute noch ernsthaft nach dem Anfang, dem Ursprung, dem Sein, dem essentialistischen Kern einer Sache fragen, sondern es ist ganz klar, dass sich Bedeutung auch immer nur durch Zusammenhänge konstituiert. Und so ist das Huzom, also heute Standard, würde ich sagen, jetzt zumindest in erkenntnistheoretischen Modellen.
In der Hand hat Daniela Stöppel zwei Bücher, darunter einen Bildband, die Schrift noch in Fraktur gedruckt.
Ich habe eben mal ein Buch geschrieben, das heißt Über Wurzeln. Und da geht es eben jetzt weniger über die Wurzel als Metapher, sondern tatsächlich um die Wurzel als Material. Und da bin ich auf einen gewissen Max Strauch gestoßen, der in den 20er Jahren ein Buch rausgegeben hat, die Wurzelplastik. Und das sind eben Wurzeln, die er im Wald gefunden hat und dann eben entsprechend leicht bearbeitet hat, den Augen aufgemalt hat, Bärte angeklebt, sich auch ein bisschen abgesägt oder in Form gebracht hat und das dann in diesem Buch mit so zweizeiligen Gedichten irgendwie publiziert hat.
Das ist dann natürlich in Fraktur geschrieben. Er redet viel und reißt die Massen mit sich fort. Der Denker wirkt am stillen Ort. Ah, das ist der Volksredner. Ich will jetzt nochmal zurück zu dieser Wurzelmetapher. In deinem Essay geht es ja auch um die Frage, dass das Wort Rasse, die Wurzel des Wortes Rasse ist eben auch Wurzel, ist Radix, ne, vom Latein her, vom Etymologischen her.
Also der Begriff Wurzel ist halt in den 30er Jahren ein Ideologem. Den kann man deswegen auch heute nicht einfach so verwenden, sondern darüber sollte man schon nachdenken.
Ideologem, was heißt das?
Ja, ein ideologisch aufgeladener und auch im Sinne einer Ideologie verwendeter Begriff. Verwurzelung wird in der nationalsozialistischen Sprache also ubiquitär, also ständig gebraucht. Das zielt auch darauf hin, die Leute sozusagen wieder an die Scholle, an ja auch in diese ganze Blut- und Boden-Ideologie einzubinden. Und deswegen ist der Begriff eben für uns heute doch auch kontaminiert, zumindest in diesem Sinne.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer, wenn ich das Wort der Verwurzelung höre, so gerne Säugetier bin, also eben genau nicht verwurzelt sein will, genau. Sondern eigentlich, das ist doch meine Stärke als Lebewesen, dass ich über diesen Planeten ja heutzutage sogar fliegen kann.
Wohin zur Hölle mit den Depressionen? Ich geh in die Disco, ich will da wohnen. Ich geh in die Disco und bringe Depri mit. Na, wie wär's? Wechselschritt. Trauner Tango, flennender Fox, langes Sehen.
Kapitel 6. Wenn Blicke sich kreuzen. Das Dirndl.
Das typischste Trachtenstück, das es heute gibt, ist sicherlich das Dirndl, das populärste und beliebteste. Dieses Kleidungsstück entsteht aber gerade an dieser Schnittstelle Stadt-Land. Die Städter gehen eigentlich hinaus aufs Land und haben eine Vorstellung davon, wie es dort ist. Und irgendjemand, es muss eine Schneiderin oder ein Schneider gewesen sein, hat dann dieses Dirndl als Sommerkleid kreiert. Und eigentlich ist es so eine Idee, die in Stoff festgehalten ist. Eine Sehnsucht, ein Wunsch nach einer Idylle. Und das Dirndl als Wunsch oder Sehnsucht nach einer Idylle ist vielleicht deswegen heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, auch so ein wahnsinnig populäres Heimatbild.
100 Jahre früher, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt 1911, trugen meine Urgroßeltern nicht nur Tracht, sondern sie kauften sich auch ein Meyers Konversationslexikon. Eine schöne Jugendstilausgabe in 28 Bänden. Schon als Kind hatte ich gerne mit dem knisternden Papier gespielt, das die farbigen Abbildungen schützte. Und meiner Sehnsucht nach Heimat freien Lauf gelassen, nur unter dem Lemma, dem Stichwort Heimat, stand da nichts von Idylle und Trachtenpracht.
Der Begriff der Heimat entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert im Sinne der armenrechtlichen Zugehörigkeit zur Gemeinde, während er sich im 19. Jahrhundert zur Gemeindeangehörigkeit erweiterte. Der bloße Wegzug aus einer Gemeinde hatte den Verlust des Heimatrechts nicht zur Folge. Vielmehr musste die Heimatgemeinde den verarmten Heimatsberechtigten wieder aufnehmen.
Heißt konkret, Heimat war damals Sozialhilfe. Wir würden heute sagen Hartz IV. das aber nicht am Wohnort, sondern nur in der Heimatgemeinde ausbezahlt wird. Ein Modell für eine Gesellschaft, in der niemand umzieht, geschweige denn sich gesellschaftlich bewegt. Das altertümliche Heimatrecht bricht unter den Migrationsbewegungen der Industrialisierung zusammen. Das Königreich Preußen lässt es dann auch bleiben mit der Heimat, steht zumindest in meinem Urgroßelternlexikon. Womit ich in diesem Zündfunkgenerator braucht's Heimat bei der Entkernung des Heimatbegriffs angekommen bin. Ich stelle mir vor, da gibt es ein Wort, das steht für rettende Hilfe im Falle größter Not, was für eine Geborgenheit, und dann bedeutet dieses Wort plötzlich nichts mehr. Was tun?
Heimat war zunächst tatsächlich ein Rechtsbegriff. Das heißt, da wo ich herkomme, werde ich versorgt, da kümmert sich jemand um mich im Fall der Fälle. Dann fängt man aber an, sich zu bewegen. Wo fängt man an, sich zu bewegen? In Mitteleuropa, in Bayern natürlich auch mit der Industrialisierung entstehen neue Möglichkeiten zu arbeiten. Gleichzeitig muss man sehen, dass die Landbevölkerung, zum Beispiel auch in Tirol, wahnsinnig arm ist und natürlich niemals alle Kinder versorgt werden können. Das heißt, man fängt an, sich dahin zu bewegen, wo Arbeit ist. Und das war meistens das Umland der großen Städte. Und das ist exakt die gleiche Zeit, in der man eigentlich auch beginnt, so das Umland, dieses eigentlich ärmliche Umland, zu entdecken und festzustellen, oh, das ist ja malerisch schön, und mit so einem romantischen Blick sich so zu verlieben in die Berge und in die Seen und in die Wälder. Das sind so die ersten Vorläufer von der Sommerfrische und dem späteren Tourismus. Jetzt habe ich diese zwei Entwicklungen parallel. Die einen gehen eigentlich vom Land in die Stadt, die verlassen ihre Heimat, um ihr Glück zu machen, vielleicht auch aus Abenteuerlust. Die anderen fahren im Sommer zur Sommerfrische an die Seen, in die Alpen und sagen, ja, wir sind hier, um uns zu erholen, wir wollen dieses malerische Land leben. Und diese Blicke kreuzen sich natürlich auch und es entstehen romantische Bilder, die wahnsinnig beliebt sind, romantische Heimatbilder. An dieser Schnittstelle, die einen bewegen sich in die Stadt, um dort ihr Glück zu suchen, die anderen gehen hinaus aus der Stadt, um dort ihren Sehnsuchtsort zu treffen. An dieser Schnittstelle entsteht das Dirndl.
Kapitel 7. Die Heimat der Arbeiterklasse ist die Solidarität.
Mir ist aufgefallen, dass in manchen politischen Auseinandersetzungen so eine Art Heimatdenken wieder aufflammt oder aufscheint. Jetzt im Sinne dieses alten Heimatrechts und Versorgung in dem Satz, dann geh doch zurück, wo du herkommst. Ja. Also wenn du sozusagen in München verarmst, dann kann es schnell passieren, dass in der Boulevardzeitung gesagt wird, dann sollen die doch wieder zurückgehen, da wo sie herkommen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich dieses mittelalterliche Heimatrecht.
So einschließend das Heimatrecht sein kann, weil es ja eigentlich darauf abzielt, Menschen zu versorgen, so ausschließend kann es auch sein, wenn man zum Beispiel sagt, in Bezug auf Geflüchtete, was wollen jetzt die hier? Die kommen ja nur, weil wir hier so eine gute Sozialversorgung haben, ein häufig gebrauchtes Argument. Das ist so eine Vorstellung davon, dass hier jemand wie im 19. Jahrhundert kommt, um ein Heimatrecht in Anspruch zu nehmen. Ich würde umgekehrt die Frage stellen, hat nicht jeder Mensch das Recht, irgendwo heimisch zu werden? Das heißt, in dem ganz humanistischen Sinne hat nicht jeder Mensch das Recht, einen Ort zu haben, wo er sich sicher und in Ruhe fühlen kann. Und hat nicht jeder Mensch das Recht darauf, die Freiheit zu genießen, irgendwo heimisch zu sein. Das heißt, ich verstehe Heimat nicht in so einem negativen, ausschließenden Sinne, sondern als offenes Konzept, was eigentlich eine Errungenschaft ist, wenn ich so einen Ort oder so ein Gefühl irgendwo auf der Welt finden kann.
Zum Schluss dann doch eine Musikabsage hier im Zündfunkgenerator braucht's Heimat. Calexico, El Picador. Die US-Band, die ihr erstes Album 1997 bei einem bayerischen Label veröffentlicht hat, benannte sich nach der kalifornischen Grenzstadt Calexico, was California Mexico meint. Die Stadt auf der anderen Seite heißt folglicherweise Mexicali, also eine sogenannte Twin Town, direkt und bewusst auf die Grenze gebaut. Als ich Calexico Mexicali Mitte der Nullerjahre besuchte mit dem Soundtrack von Calexico im Auto, da war der zentrale Platz, der der Twin Town einst gemeinsamer Mittelpunkt war, bereits durch den mehrere Meter hohen Stahlzaun mitten hindurch getrennt. Gelegentlich steckten sich Bewohnerinnen und Bewohner noch kleine Einkaufstüten durch die zentimeterdicken, rostschutzrot gestrichenen Gitterstangen oder gaben sich Küsschen, immer beäugt von einigen gelangweilten Polizisten. Calexico Mexicali war nach Berlin die zweite geteilte Stadt, die ich mit eigenen Augen gesehen hatte. Und nun bin ich neugierig, was Präsident Trump so machen wird. Wie wird seine Mauer aussehen? In Calexico zum Beispiel. Wird sie auch einen Todesstreifen haben? Vielleicht passiert ja auch gar nichts und es reicht das Dauergezwitscher von der Mauer. Vom Aussperren und Einsperren. Vielleicht geht es auch nur um diese Bilder von einer Heimat, die ein Gefängnis sein soll, wenn im Kulturkampf die Identitären sich vorne wähnen.
Und zwar kam ich nach Hause von meinen Touren. Ich war also so 100 Tage im Jahr unterwegs auf Tour zwischen 2002 und 2012. 100 Konzerte im Jahr, viel in USA, viel eben in Europa unterwegs, aber auch in Asien.
Volker Zander, Komponist, Autor, Ex-Bassist von Calexico.
Und ich kam zurück und musste mich irgendwie wieder erden und hab's eben geliebt, in München mich am Samstag oder am Wochenende diese Sendung Unter unserem Himmel anzugucken, um so eine gewisse Langsamkeit wieder zu lernen, irgendwie runterzukommen. Und aus diesem Gefühl heraus habe ich dann dieses Stück, es ist nur 30 Sekunden lang, dieses Stück komponiert, Unter unserem Himmel.
Das war Braucht's Heimat? Über Identitätspolitik und einen möglichen Kulturkampf. Sendung von Ralf Hohmann. Ton und Technik Susi Harasim, Christiane Schmidbauer-Huber und Winfried Messmer. Sprecherin Angie Portmann. Redaktion Julia Fritsche.
München Olympiaberg, ganz oben an der Aussichtsplattform. Ich laufe am Fernrohr vorbei fürs Bergpanorama, aber heute ist kein Föhn, kein Alpenglühen. Die Stadt im Dunst.